Und zu unserem letzten Beitrag, Somalia. 7 Somalis wurden Mittwochnacht durch einen Angriff eines US-Hubschraubers getötet, nachdem sie den Hubschrauber beschossen hatten. 4 Amerikaner wurden am Sonntag durch eine ferngesteuerte Bombe getötet. Rund um die US-Botschaft wurden in den letzten Tagen sämtliche Häuser abgerissen und aller Wald gerodet, weil von dort nächtens Angriffe auf die Botschaft ausgeübt wurden. Mit Sonderkommandos der US-Armee soll jetzt verstärkt Jagd auf den Milizenchef Aidid gemacht werden. Tägliche Meldungen aus Somalia, dass die UNO ursprünglich in das Land zog, um dort Frieden zu schaffen, scheint vollständig vergessen. Oder gab es auch andere Gründe, massivst in Somalia einzugreifen? Im nachfolgenden Beitrag wird untersucht, warum Somalia so interessant für die Weltorganisation wurde. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass in so einem Land wie Argentinien wird den Soldaten $10.000 angeboten, $10.000 im Monat, um nach Somalia zu fahren.
Was sucht die UNO in Somalia? Was wussten wir denn eigentlich vor Jahren über Somalia? Einige Schlagwörter mögen es sein. Mogadischu stand für den Sturm einer GSG-9-Mannschaft auf eine gekaperte Lufthansa-Maschine. Dann und wann erschien der Name des Diktators Said Barre in den Medien. Schließlich folgten die Bilder von den hungernden Menschen, die von Dürrekatastrophen heimgesucht, von Kämpfen im Grenzgebiet gepeinigt und von Familien, die vom Bürgerkrieg zerrissen wurden. Ein Bürgerkrieg, der zunächst gemeinsam gegen den Diktator, nach seinem Sturz aber gegeneinander geführt wurde. Schon vor 20 Jahren gehörte Somalia nach den Kriterien der UNO zu den ärmsten Ländern der Erde, war jedoch auf bescheidenem Niveau in der Lage, sich selbst zu versorgen und zu exportieren. Seither wurden zeitweilig Viehherden und Ernten, selbst das Saatgut, durch Dürre und plündernde Soldaten vernichtet. Dies mag ein Stück weit erklären, warum die Kämpfe im Inneren oft unerbittlich geführt werden. Wer im Kampf um Machtpositionen unterliegt, der muss befürchten, dass er und seine Bevölkerungsgruppe von den Überlebensquellen ausgeschlossen bleibt. Freilich gibt es genügend andere Länder, die in vergleichbar schlechter Lage von verheerenden inneren Kämpfen geprägt sind, ohne dass die Weltöffentlichkeit oder gar die Organe der Vereinten Nationen hiervon ein Aufhebens machen. Warum interessiert die UNO gerade in Somalia?
Ein Störenfried gegenüber seinem Nachbarn ist Somalia nicht. Zwar sind die Grenzen unverkennbar mit kolonialistischem Lineal gezogen, aber die nomadische Grenzbevölkerung kümmerte sich um dererlei Kinkerlitzchen ohnehin nicht, und wenn auch die angrenzenden Staaten Vorstellungen von einem Staat aller Somalis, die bis weit in Äthiopien und Kenia leben, mit Argwohn betrachten, waren die Spannungen zu anderen Staaten seit dem Ende des Ogaden-Krieges 1977 doch gering. Weder die UNO noch die westlichen oder östlichen Staaten machten Siad Barre jemals ernste Schwierigkeiten. Zunächst rüstete die Sowjetunion das Land auf und errichtete militärische Stützpunkte. Ab 1977 übernahmen die USA diese Funktion. Deutschland bedankte sich für die Unterstützung des GSG-9-Sturmes auf die Lufthansa-Maschine Landshut mit einer verstärkten Ausbildung der Polizei des Diktators und mit Entwicklungshilfeprojekten. Selbst als er, der somalische Diktator Siad Barre, die nordsomalische Stadt Hargeisa bombardieren ließ, war keine Kritik zu vernehmen. Es wäre sicher nicht ganz fair, wollte man einen Bericht der Weltbank von 1991 zum ausschließlichen Auslöser eines wiedererwachten Somalia-Interesses der Vereinigten Staaten und der Vereinten Nationen machen. Aber es war doch ein ziemlich deutlicher Hinweis. Immerhin behauptet dieser Bericht, in Somalia und im Sudan seien gewaltige, äußerst ertragreiche Erdölvorkommen und weitere Bodenschätze festgestellt wurden. Geologen, auch Deutsche, hatten die Bodenschätze Somalias untersucht. US-amerikanische Ölfirmen bohrten bereits seit 1986. Einige Gruppierungen in Somalia haben versucht, gegen das durch Dürre und Kriegsplünderung verursachte Massensterben die Weltöffentlichkeit zu mobilisieren. Private Hilfstransporte, medizinische Initiativen und technische Hilfsgruppen bemühten sich, allmählich die Verhältnisse zu verbessern, mit beachtlichem Erfolg.
Gegen alle Warnungen wurde die Chancen, durch gezielte, dezentrale und langfristige Hilfe überlebensfähige Strukturen aufzubauen, verspielt. Sehr überraschend fand hingegen im Sommer 1992 ein Vorstoß internationaler Resonanz, massive Hilfslieferungen nach Mogadischu einzuleiten. Die USA erboten sich durch einen militärischen Einsatz, der schließlich bei Nacht und im Scheinwerferlicht der Fernsehanstalten stattfand, die Anlieferung in Mogadischu zu schützen. Wollte man nicht sehen, dass eine Lieferung in die Hauptstadt die Landflucht noch verstärkte, dass Hilfslieferungen die Selbstversorgungsstrukturen vollends zerstörten und einen Bandenkrieg der Benachteiligten um die Hilfsbeute herbeiführten? Ein Blick auf die Karte zeigt, dass die Einrichtung von Behelfshäfen und Umschlagplätzen in der Mitte und im Norden Somalias eine effektivere Verteilung der Hilfsgüter und eine gleichmäßigere wirtschaftliche Entwicklung Somalias ermöglicht hätten. Oder ging es bei der militärischen Sicherung der Transporte nach Mogadischu nicht nur um die Hilfsgüter? Benötigt man aus anderen Gründen 30.000 Soldaten, je einen für 170 Bewohner übrigens? Welcher Ehrgeiz trieb plötzlich die UNO, jahrzehntelang darauf beschränkt, den Krieg zwischen den Nationen einzudämmen, wenn überhaupt dazu, sich in Fäden zwischen regionalen Mächten einzumischen? Wer kann glauben, dass eine Weltgemeinschaft, die diplomatische Konfliktlösungen immer mehr verkommen lässt, die zulässt, dass die Armut der Armen immer weiter verschärft wird, als Weltpolizei Frieden und Gerechtigkeit verbreiten könnte? Ist nicht die Stärkung des militärischen Bereichs der UNO zwangsläufig eine Schwächung ihrer diplomatischen Kräfte? Kann man sich der Illusion hingeben, Generäle aller Nationen, deren Schulung in der Vernichtung des Gegners besteht, wären geeignete Promotoren für präventive, friedensbildende Maßnahmen? Über all diese Fragen helfen uns die Vereinfacher hinweg. Von Kriegsherren in Somalia ist die Rede, gegen die eine friedliebende, vereinte Welt natürlich vorgehen darf. Während im Bürgerkrieg Jugoslawiens von der Auseinandersetzung zwischen Volksgruppen, ethnischen oder religiösen Gruppen die Rede ist, fällt in Somalia von Beginn an das Schlagwort vom Stammeskrieg. Stamm erscheint dem zivilisierten Betrachter als primitiver, zahlenmäßig kleiner Verband ohne differenzierte soziale und politische Struktur. Ein Stammesführer oder Clanchef muss der Anführer einer kleinen wilden Horde sein, der völlig zu Unrecht Machtansprüche stellt. Ein Stammeskrieg ist folglich das Aufeinandertreffen mehrerer Horden dieser Art.
Wie sieht aber die Realität aus? Die einzelnen Stämme Somalias umfassen ca. 200.000 bis 1,5 Millionen Menschen. Sie heiraten über die Stammesgrenzen hinweg, wobei die Kinder, wie bis vor kurzem in Deutschland, der Familie des Vaters zugerechnet werden. Kaum vorstellbar aber, dass sie einander wegen ihrer Stammeszugehörigkeit bekriegen. Innerhalb fast aller sogenannter Stämme sind alle sozialen Schichten vertreten. Es besteht ein ausdifferenziertes System zur basisdemokratischen Willensbildung, Wahl und Abwahl von Repräsentanten, die genau festgelegte Rechten, Pflichten und Funktionen haben. Jeweils bilden sie in Teilregionen die Mehrheit der Bevölkerung. Sie gingen und gehen aber stets auch über diese Grenzen hinweg. Koalitionen auf Zeit ein. Auch viel zitierte Rivalen wie Ali Mahdi und Farah Edith vertreten jeweils Koalitionen verschiedener Gruppen über gedachte Stammesgrenzen hinweg. Gibt nicht erst die Diskriminierung breiter politischer Bündnisse als Stamm oder Clan die Möglichkeit, von ihrem politischen Votum abzusehen? Wäre nicht mit solchen politischen Repräsentanten seitens der Vereinten Nationen ernsthaft und fair zu verhandeln? Gespräche mit Vertretern der SNA, der Somali National Alliance, werden von der UNO seit Wochen abgelehnt. Entlastet vielleicht das Schema vom Stammeskrieg, von der schwierigen Überlegung, welche Gruppen die jetzige Situation nützt oder schadet, wer von welcher Art der Eingriffe profitieren wird? Wird es völlig unanständig, diese Fragen auch bezüglich derer zu stellen, die im Namen hehrer Ziele eingreifen? Wäre die Brutalität des Eingriffs, das Schießen von UN-Soldaten auf waffenlose Demonstranten, die Zerstörung des Radiosenders und das Beschießen des Dikfer-Krankenhauses in Mogadischu möglich, wenn nicht ein ignorantes und herabwürdigendes Feindbild zuvor aufgebaut wäre, äußert sich nicht hier im Namen der Vereinten Nationen Rassismus